Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Jagoda Marinic, Autorin unter anderem zuletzt von Sheroes, neue HeldInnen braucht das Land. Sehr aktiv auch auf den Social-Media-Kanälen, zum Beispiel auf Twitter. Da kann man gut sehen, was sie freut und was sie ärgert. Und so ein bisschen haben sie sich offenbar über die Kanzlerin, ich weiß nicht, ob das Wort zu stark ist, geärgert, als sie am Abend im ARD-Interview Folgendes sagte mit Blick auf das, was denn in den USA passiert und wie es um den Rassismus in Deutschland steht.
Dieser Mord an George Floyd ist schrecklich, er ist Rassismus und wir wissen selber, dass wir auch bei uns so etwas wie Rassismus kennen und deshalb haben wir auch bei uns alle Hände voll zu tun, das will ich ganz ausdrücklich sagen.
Angela Merkel abends in der ARD. Was ärgert Sie daran, Frau Marinic?
Ja, ärgern ist vielleicht stark. Also einerseits sagen wir so, ich bewundere, dass sie wirklich Mord gesagt hat, denn juristisch ist das ja jetzt noch nicht zur Anklage gekommen. Das heißt, sie hätte ja Tötung sagen können, aber da hat sie was riskiert. Nur in dem Moment, in dem es nach Deutschland kommt, sehe ich wie so ein Ruckeln, so ein Unbewusstes. Jetzt zu sagen so direkt, Rassismus ist auch bei uns ein Problem, wenn im Nebensatz davor das Wort Mord fiel, da kommt so ein sprachliches Stolpern rein. Wir haben auch so etwas wie Rassismus. Und da habe ich halt gedacht, nee, wir hatten so etwas wie den NSU. Wir hatten so etwas wie Hanau und Deutschland muss lernen, auch in Deutschland von Rassismus zu reden und nicht von so etwas wie Rassismus.
Jetzt versuche ich mal Kanzlerin-Interpretation, was ich daraus höre, dass sie damit deutlich machen will, der Rassismus dort in den USA ist dann letztendlich in seinen Ausprägungen, in dem, was wir hier erleben, dann doch was anderes. Vielleicht kommt daher dieses Stolpern. Könnten Sie da gedanklich mitgehen?
Ja, und das finde ich genauso gefährlich, denn die Geschichte des Rassismus dort ist dezidiert eine andere. Da würde ich sofort unterschreiben, ich habe Amerikanistik studiert und ich würde es selber sehr differenziert sehen wollen, den Rassismus dort und wie er sich entwickelt hat und wie er sich hier entwickelt hat. Und trotzdem ist Rassismus überall Rassismus. Er lebt von den gleichen Überzeugungen, er lebt von den gleichen Mechanismen, er trifft die Menschen auf gleiche Art und Weise. Also ich glaube, genau darum geht es, dass wir, wenn wir sagen, die Geschichte des Rassismus in den USA ist eine ganz andere. Dort stehen sich die Sklavenhalter von gestern oder deren Nachfahren den Sklaven gegenüber. Das hat natürlich eine andere Aufladung. Dort gibt es keinen Sozialstaat. Die Schwarzen dort sind von den sozioökonomischen Härten ganz anders getroffen, auch von den Städteplanungsgeschichten. Die Ghettos sind ja ganz anders als in Deutschland. Das ist alles nicht vergleichbar. Und trotzdem ist Rassismus vergleichbar und agiert in denselben Wirkungslogiken und trifft die Opfer in derselben Wirkungslogik, auch wenn es etwas weniger Prozente sind.
Ich meine, vielleicht kann ich ein Aber reinbringen. Das ist natürlich auch ein vielleicht euphemistisches aber diese Beobachtung struktureller rassistischer Polizeigewalt, ich glaube, da kann man schon unterschiedliche Dimensionen auf jeden Fall festmachen.
Ich glaube, man kann sozusagen Unterschiede in der Art und Weise, wie Polizei organisiert wird. Also wenn man die Polizeigeschichte der USA über die letzten Jahrzehnte verfolgt, dann sieht man eine ganz andere strategische Umsetzung dieses Law and Order. Also das, was die Polizei dort gerade an Bildern produziert, macht dort Schule. Und wenn sich das noch paart mit dem Rassismus, der strukturell da ist und individuell, dann erlöst es die Bilder aus, die wir im Moment haben. Aber lassen Sie mich da doch mal, was ich nicht so gerne mache, aber kurz persönlich werden. Ich habe vor 20 Jahren für Wilhelm Heidmeier und seine Studie Deutsche Zustände, wo er ja zum Ergebnis kam, dass die Mitte der Deutschen 25% rassistische Denkmuster nachweisbar sind, in der Mitte der deutschen Gesellschaft. Und ich durfte damals eine Geschichte beisteuern. Ich war 21, gerade im Studium, hatte ein Praktikum bei Surkamp absolviert, war 2 Wochen in Frankfurt und bin schwarz gefahren. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie super auffällig aussehe, aber man könnte es bemerken. Und mich nahm ein Polizist mit und hat dann meinen Namen gesehen und dann ging die große Oper los. Dann kam ich plötzlich in den Polizeiwagen, in irgendeinen Keller. Mein Fall wurde aufgenommen im Polizeiwagen. Noch snobbisch fragte der Mann, ja und so mit Ihrem Namen, haben Sie überhaupt eine Aufenthaltsberechtigung in Deutschland? Das heißt, aus so einer kleinen Schwarzfahrt Anfang 20 wird bei ihm, sobald er merkt, aha, das ist irgendwie Name vom Balkan, vielleicht können wir die ja mit Abschiebungsfantasien bedrohen, komme ich in so einen Keller, wo dann etwas aufgenommen wird. Ich dachte, ich bin Schwerverbrecherin. Also ich habe das sehr humorvoll dann in eine Geschichte verarbeitet, die in diesem Buch erschienen ist. Aber jetzt potenzieren Sie das mal zu den Geschichten der Menschen, die im Moment laut werden und zu Recht laut werden. Ich glaube, man darf nicht den Rassismus differenzieren. Der Rassismus ist gleich schlimm überall. Die Geschichte des Rassismus in den USA ist deswegen so viel krasser, weil es so viel länger ist, so viel mehr Begegnungen, so viel mehr Einzelschicksale. Aber wir haben hier Geschichten von Menschen, die in deutschen Gefängnissen starben, wo man bis heute große Zweifel hat an der Fassung, dass sie sich selbst getötet haben wollen. Und wir fragen uns, wie sind die Strukturen denn hier? Und was mir aber gerade so ein bisschen auf der Seele brennt, ist, dass wir den Rassismus im Moment übersetzen als Black People of Color, was sehr wichtig ist. Und darum geht es durch George Floyd und diesen tragischen Tod. Und ich ziehe den Hut vor allen, die das gerade für Deutschland leisten. Aber wir müssen jetzt ganz schnell schaffen, eben die spezifische Geschichte des deutschen Rassismus auszuweiten. Und da müssen wir eben auch ganz schnell jetzt den antimuslimischen Rassismus mit reinnehmen, den Rassismus gegen die ersten Gastarbeitergenerationen. Der ging eben auch gegen italienische Familien, griechische Familien, jugoslawische Familien. Wenn wir über Rassismus in Deutschland reden, dann nicht über so etwas wie Rassismus, sondern über den spezifischen Rassismus, wie ihn die Menschen seit Jahrzehnten auch hier erlebt haben.
Frau Meyrin, tut es denn dann, wenn wir miteinander sprechen? Ich frag mich das immer wieder, auch in der Radiosituation. Radio ist ja farbenblind. Ich meine, Sie haben es angesprochen, mit Ihrem Namen kann man hören, dass in Ihrer Familiengeschichte irgendwann vielleicht auch mal was nicht sozusagen rein Deutsches stattgefunden hat. Sie sind Kind von Gastarbeitern, wie man sie damals nannte, die nach Deutschland kamen. Aber spielt das zum Beispiel eine Rolle? Ich frage mich das auch immer wieder, wenn ich hier Gesprächspartner habe, unterschiedliche Herkunft, ob ich das eigentlich in irgendeiner Form thematisieren soll oder nicht?
Naja, ich glaube, da hat jetzt auch die Community selber sehr unterschiedliche Botschaften geschickt. Es gab eben diesen Trend zu sagen, ja, wir wollen, dass ihr sagt, wir sind von hier. Wir wollen, dass ihr keine Unterschiede macht. Gleichzeitig haben sie jetzt das Konzept aus den USA von Colorblindness. Das heißt, wenn du keine Unterschiede machst, dann möchtest du unbewusst auch die Unterschiede negieren. Das heißt, du willst nicht benennen, dass vielleicht Schwarze anders von sozioökonomischer Ungerechtigkeit betroffen sind und so weiter. Das heißt, wir haben im Moment, glaube ich, auch ein bisschen selber so eine Double-Blind-Message an die deutsche Gesellschaft geschickt. So, fragt nicht. Und auf der anderen Seite, aber wenn ihr nicht fragt, seid ihr eigentlich colorblind und unterstützt Rassismus. Ich glaube, da müssen wir jetzt im Moment von den USA lernen. Und deswegen ist die schwarze Community jetzt auch so wunderbar sichtbar, weil sie das Handwerkzeug der ganzen US-Diskurse in die Hand nimmt und das jetzt für hier übersetzt. Mhm. Und das fehlt aber, würde ich sagen, den türkischen Minderheiten, den muslimischen Minderheiten, den ganz vielen anderen Minderheiten. Die haben dieses Handwerkszeug jetzt nicht. Und deswegen wäre es wichtig, dass Deutschland jetzt so einen eigenen Diskurs entwickelt für die eigenen rassistischen Phänomene und sehr viel stärker lernt, das zu verhandeln. Denn ja, es spielt eine Rolle. Zu behaupten, es spielt keine Rolle. Also ich möchte auch nicht, dass Sie sagen, irgendwie nicht rein deutsch. Ich bin rein deutsch. Ich bin eine Staatsbürgerin in Deutschland. Ich darf hier alles machen. Und gleichzeitig habe ich eine Geschichte, die dieses Deutschsein ausgeweitet hat. Es hat dieses Deutschsein verändert. Und ich glaube, darum geht es, dass wir das verstehen. Es hat das Deutsche vervielfältigt. Also es gibt jetzt eben so wie Irish American Kroatisch-Deutsche und eben Kroatisch zuerst, weil das war der Beginn meiner Biografie. Und ich glaube, das jetzt damit umgehen zu lernen, das ist die Aufgabe, die dieses Land jetzt hat. Und zwar für alle Rassismen, die in diesem Land vorzufinden sind. Oder für jeden Rassismus gegen alle Gruppen.